Hallo?
Hallo.
Also, wir sind zwei Frauen. Also, ich bin Simone.
Und ich bin Anja.
In unserem gemeinsamen, genau, und dann kannst du weitermachen, in unserem gemeinsamen Podcast, der Zopf und Kragen heißt. Herzlich willkommen an alle, die jetzt gerade dabei sind. Schön, dass ihr hier seid. Ich wollte. Das ist mein Vorschlag für einen Jingle. So. Tralalala. Hi, Anja.
Hi.
Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen an alle anderen zur nächsten Folge Zopf und Kragen in 2023. Wir haben Dinge dabei, die mit dem größten Gefühl der Welt zu tun haben. Ist es das größte Gefühl der Welt? Ich glaube, man sagt es.
Auf jeden Fall, genau, stärkstes Gefühl der Welt habe ich auch
Stärkstes. Ja.
geschrieben, gelesen. Und passend dazu habe ich gerade ein paar Herzkamelle gegessen.
Fantastisch. Und passend dazu habe ich ein paar Gedichte dabei. Und nachdem wir gesagt haben, worum es heute in dieser Sendung gehen soll, würde ich gleich mal mit einem Gedicht einsteigen.
Oh ja,
Zur
sehr gut.
Abwechslung mal. Ich würde auch mit einem aufhören, aber
Und
eben auch
mittendrin auch noch?
einsteigen. Mittendrin vielleicht.
Da freue ich mich drauf. Okay, ja, also das stärkste Gefühl, das der Mensch so empfinden kann, ist wohl die Liebe. Und das ist heute unser Thema.
Ja.
Und ich würde einfach mal so ganz kurz loslegen, was ich mir da so für Unterthemen, also was ich da so gedacht habe, worüber man da vielleicht sprechen könnte. Mal gucken, was sich dann so ergibt. Aber zur Liebe gehört irgendwie auch so ein, ja, also voneinander angezogen fühlen, sich kennenlernen, wie auch immer. Das habe ich hier auf jeden Fall als Thema und so ein bisschen ab wann, also in dieser ganzen Entwicklung kennenlernen und so weiter, ab wann würden wir sagen, ist es Liebe? Oder was haben wir für Erfahrungen gemacht, wann wir das Gefühl hatten, ich liebe diese andere Person? Und welche Form von Liebe haben wir vielleicht auch erlebt? Also ich glaube, da gibt es ja ganz unterschiedliche. Auch das könnten wir vielleicht thematisieren, habe ich mir so gedacht.
Finde ich gut. Ich würde es noch durch zwei Punkte ergänzen. Der eine Punkt ist, welche Erwartungen haben wir an die Liebe und an die Beziehungen, die wir führen? Und ist das immer auch immer gerechtfertigt? Oder wie hinterfragen wir uns da auch an der Stelle? Und damit ist unmittelbar verbunden, was hat das eigentlich auch alles mit uns selbst zu tun? Ne? Also mit der Liebe zu sich selbst oder dem Befinden, dem eigenen Befinden zu sich selbst und ist Liebe ab einem bestimmten Punkt und sollte es ab einem bestimmten Punkt auch eine Entscheidung sein oder eben nicht?
Das finde ich auch gut. Ich habe das Wort Selbstliebe hier auch am Rande irgendwo daneben notiert.
Okay, wir haben viel vor.
Ja, viel Gefühl auf jeden Fall heute. Meine
Viel
Stärke.
Gefühl. Deine Stärke, das sagst du jetzt ironisch, das wissen aber
Das
alle
sage ich
anderen
ironisch, das
nicht.
wissen die anderen nicht.
Haben wir alle anderen
Stimmt.
eigentlich schon begrüßt? Hallo alle anderen, schön, dass ihr da seid. Sagten wir das schon?
Wir lieben euch, haben wir schon
Oh,
gesagt.
we love you. Okay.
Genau.
Okay. Ich würde mit dem Gedicht einsteigen. Also ich habe zwei für den Einstieg. Das eine ist,
Hallo?
also ja, ich überlege gerade. Also Gedicht ist natürlich nicht, stimmt nicht ganz. Das eine ist ein Lied von Heinz Erhardt. Und das andere hat mit Shakespeare zu tun. Womit fange ich an?
Die Rose.
Nein.
Oh, okay. Was du möchtest, leg los.
Dann nehme ich Heinz Erhardt. Zur Liebe ist es nie zu spät. Also es ist eigentlich ein Lied, wie gesagt, ne? Zur Liebe ist es nie zu spät. Auch dann nicht, wenn der Herbstwind weht. Die Jugend und der Mai, die gehen so schnell vorbei. Doch unser stilles Glück besteht. Zur Liebe ist es nie zu spät. Auch dann nicht, wenn wir alt und grau sind. Und wenn auch jeder kleine Traum vergeht, zur Liebe ist es nie zu spät. So vor 20, 30 Jahren war das Blut noch nicht verdickt. Und auch ich bei kleinen Mädchen nicht gerade ungeschickt. Aber später war der Himmel, der meist blau, war manchmal grau. Und da bleibt man gern zu Hause und sagt zu der einen Frau: Zur Liebe ist es nie zu spät, auch dann nicht, wenn der Herbstwind weht. Die Jugend und der Mai, die gehen so schnell vorbei, doch unser stilles Glück besteht. Zur Liebe ist es nie zu spät. Auch dann nicht, wenn wir alt und grau sind und wenn auch mancher schöne Traum vergeht. Zur Liebe ist es nie zu spät. Jawohl, das war Heinz Erhardt. Ein Lied, den man auch im Internet frönen und es sich anhören kann.
Wie du das performst?
Wie ich das performe? Nein, es gibt's nicht in meiner Performance.
Ich finde es voll super. Ich fühle mich total angesprochen dadurch. Wirklich.
Sehr gut. Das finde ich gut. Warum fühlst du dich angesprochen dadurch?
Na, weil das weil das total zu mir passt gerade.
Möchtest du genauer darauf eingehen?
Möchte ich da jetzt genauer drauf eingehen? Na, jetzt kommen wir wieder zum Thema, dass wir alt sind. Ne? Sport im Alter und so, wer unsere letzte Folge gehört hat. Aber das Lied spielt ja schon darauf an, dass man halt älter wird. Ne? So habe ich das jetzt verstanden. Zur Liebe ist es nicht zu spät, ist ja eigentlich ziemlich eindeutig. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das tatsächlich so ist, wobei ich jetzt gar nicht von Liebe sprechen wollte, aber so, ne, dass man auch, wenn man älter ist und schon so eine längere Beziehung so irgendwie hinter sich hat und die beendet ist und dass das trotzdem geht, dass man dann sich wieder verliebt und so wie als Jugendlicher. Und das habe ich, das, so habe ich das Lied gerade verstanden.
Und was leitest du jetzt daraus ab?
Dass der voll klug war, der Heinz Erhardt. Und dass der wahrscheinlich, ja, das schon damals wusste. Wahrscheinlich wissen das viele Menschen. Ich wusste das nicht, dass das geht. Aber jetzt weiß ich das auch.
Sehr, sehr gut. Das ändert deine Perspektive auf das Thema maßgeblich.
Total. Ja, von für immer allein und nein, das ist jetzt natürlich total übertrieben. Das hat auf jeden Fall nichts mit dem Alter zu tun. Gefühle und Verliebtsein und rosarote Brille. Da ändert sich natürlich schon ein bisschen was. Man hat ganz andere Erfahrungen und so. Aber das hat tatsächlich gar nichts mit dem Alter zu tun.
Nö, weil das Gefühl an sich ewig ist.
Ja.
Ich glaube, dass im Laufe der Zeit, besonders vielleicht auch, wenn man nicht so ganz gute Erfahrungen gemacht hat in Beziehungen oder in der Rückschau, um es aus meiner Perspektive zu sagen, oder in der Rückschau mehr den schlechten Dingen oder den Sachen, die man als schlecht erlebt hat, Gewicht gibt, dass man dann daraufhin in der Gegenwart oder Zukunft sich eher bestimmten Sachen verschließt, weil aus Angst davor nochmal verletzt zu werden oder ja, irgendwie in unangenehme Situationen, in unangenehme Gefühle zu kommen. Aber das Bestreben als solches, mit jemandem in eine Verbindung zu gehen, und das hat ja auch mit Liebe zu tun oder das bringt ja Liebe mit sich, das ist ja dennoch da.
Auf jeden Fall.
Aber es wird halt anders, so wie du sagst. Oder man verhält sich anders. Es ist halt die Frage, ob man das muss oder ob man sich damit nicht auch an vielen Stellen selbst im Weg steht.
So. Mit Sicherheit. Ne? Also man hat ja irgendwie wahrscheinlich einige Sachen, das hast du ja gerade auch schon gesagt, erlebt, die nicht gut waren oder irgendwelche Verletzungen erlitten oder irgendwas. Und man ist vielleicht an manchen Stellen vorsichtig, wo man es eigentlich gar nicht sein müsste oder wo man sich selber vielleicht auch damit im Weg steht. Andererseits glaube ich aber auch, dass man von dem, wo man sagt, das will ich, das ist was ich will für mich in einer Beziehung oder in einer Liebe und das sind Sachen, die ich nicht will, also dass man das so ein bisschen, also einfach besser weiß als 16-Jähriger.
Na klar, weil man ja viel mehr Erfahrungen gemacht hat. Du hast ja viel mehr Erfahrungen gemacht und du hast eine, ja, nicht nur aufgrund der Beziehung, die du geführt hast, sondern einfach aufgrund deines Entwicklungsstandes ja eine ganz andere Form von Reife in der Regel. Ne? Und wenn ich so zurückgucke auf meine Beziehungen, die ich hatte, die nicht mehr bestehen, dann gibt es natürlich in jeder Beziehung Dinge, die nicht gut waren oder auch in der einen oder anderen Beziehung mehr Sachen, die nicht gut waren. Ne? Also nicht nur für mich, sondern sicherlich auch für den Partner, den ich damals hatte. Aber ich habe trotzdem in der Rückschau, habe ich wahnsinnig viel auch darüber gelernt, also so abgedroschen, dass vielleicht an bestimmten Stellen klingen mag, war das alles irgendwie wichtig, damit ich genau dahin komme, jetzt auch für mich zu sagen, okay, den Kompromiss gehe ich ein, weil das in Ordnung ist für mich und den gehe ich einfach nicht mehr ein, weil er faul ist, ne, weil ich ihn schon tausendmal mitgemacht habe, weil ich mich dafür entschieden habe und tausendmal festgestellt habe, ist scheiße irgendwie. Und da kann der andere auch nichts dafür, sondern das ist mein Verantwortungsbereich. So, das hat es aber gebraucht. Also all diese Schritte hat es gebraucht, damit ich jetzt hier heute sagen kann, hier stehe ich und das möchte ich und das möchte ich nicht. Von daher bin ich schon sehr dankbar über die Beziehungen, die ich führen durfte und über die Personen, die diese Beziehung mit mir geführt haben, weil ich wahnsinnig viel gelernt habe.
Ja, am Ende über sich selbst, genau. Wie hast du die so kennengelernt, deine Verflossenen?
Lass mich kurz überlegen. Spontan hätte ich jetzt gesagt, den Großteil im Club, aber wenn ich darüber nachdenke, stimmt das gar nicht.
Das hieß Disco damals.
Diskothek, entschuldige bitte, ach so, darf ich das, ja, Golfclub in der Diskothek, das stimmt aber gar nicht. Ganz unterschiedlich habe ich die kennengelernt.
Ich schmeiße jetzt mal kurz rein, was ich im Internet gefunden habe, was so die biologische Erklärung für, ich sage jetzt, also man wahrscheinlich nicht Liebe, aber so für Anziehung oder Interesse aneinander ist, und zwar zu großen Teilen wohl der Geruch. Also zum einen, ne, irgendwie so, klar, wenn jemand gut riecht, aber wir haben wohl die Fähigkeit. Jein, ja, also genau, wir haben wohl die Fähigkeit, Immunsysteme zu erriechen, sozusagen. Also und die Biologie, Evolution, wie auch immer, hat das so eingerichtet, dass Menschen mit unterschiedlichen Immunsystemen sich zueinander hingezogen fühlen, zumindest so auf den ersten Geruch sozusagen, weil die potenziell abwehrstarken Nachwuchs schaffen könnten, kreieren. Aber, also ich kann das soweit okay nachvollziehen, aber ich glaube, nämlich in dem Moment, wo du jetzt gesagt hast, bei manchen war das auch nicht so Pam, ne, da dauerte das oder so. Ich glaube, da spielen ja dann noch andere Dinge einfach eine Rolle. Da geht es ja nicht nur um Fortpflanzung.
Das stimmt, wobei ich jetzt, also ich glaube ja sowieso nicht daran, dass man das alles, oder was heißt, ich glaube nicht daran, das stimmt nicht, korrigiere. Ich denke, es gibt nicht immer nur die eine Perspektive, die eine Lösung, sondern das ist ein komplexes System, ein mehrdimensionales System, wie auch immer. Es sind ganz viele verschiedene Faktoren, die da zusammenspielen. Und weil wir es jetzt hatten im Alter oder wenn man älter wird, dass Dinge sich verändern. Jetzt wäre natürlich die Frage, ob wir zum Beispiel, wir haben beide Kinder, das heißt, die Akte Fortpflanzung ist als solches bedient. Ob es deswegen länger bei uns dauert, dass wir uns auf jemanden einlassen, weil das nicht mehr angewandt werden müssen. Also hätten wir keine Kinder, würden wir vielleicht eine andere Partnerwahl treffen? Keine Ahnung, weiß ich natürlich nicht, ist hypothetisch, aber.
Kann ja sein, dass bei uns quasi das keine Rolle mehr spielt mit dem Immunsystem. So habe ich das jetzt so ein bisschen verstanden, ja. Weil wir wollen uns ja quasi gar nicht mehr fortpflanzen. Ob unser Körper das auch so weiß, wie unser Kopf das so denkt, ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Aber ja, ich glaube schon. Und ich habe tatsächlich, ich sage das jetzt einfach mal so, ich habe tatsächlich jemanden kennengelernt über eine Dating-App. Und da spielt der Geruch nun gar keine Rolle. So gar nicht.
Weißt du? Digital vielleicht, der digitale Fußgeruch.
Fingerabdrucksgeruch.
Ja, da spielt Geruch keine Rolle. Und das wäre ja dann ein Plädoyer. Also ich kenne auch Paare, die sich im Internet, klingt so bescheuert, aber die sich über eine Dating-Plattform oder wie auch immer kennengelernt haben oder über eine Zeitungsannonce. Und es hat funktioniert in dem Sinne, dass sie eine Liaison miteinander eingegangen sind. So. Und das ist das, was ich meine. Also es gibt halt verschiedene Parameter, die, glaube ich, also die auch mit dem eigenen Kontext variieren. Und der eigene Kontext hat halt einen Einfluss auch auf die eigene Empfänglichkeit für etwas oder eben Nicht-Empfänglichkeit auch für etwas.
Wobei ich natürlich sagen muss, ne, alles, was da so Dating-Plattform-mäßig passiert ist, da sprechen wir jetzt natürlich nicht von Liebe, aber so ein Mögen und Sympathie und so ein Erkennen können, da passt was zusammen, ne? Das war da schon alles da. So.
Aber was ist dir wichtig im Kennenlernen mit jemand anderem, was vielleicht einen Unterschied zu vor 20 Jahren bildet? Also was ist heute anders? Was ist vielleicht auch noch gleich? Ne? Also wo verhältst du dich oder worauf legst du so wie vor 20 Jahren auch noch Wert und wirst es in 20 auch noch legen, aber worauf vielleicht auch nicht?
Okay, also meine persönliche Partnerwahl sozusagen. Boah, schwierige Frage oder umfangreiche Frage. Was hat sich geändert? Ich glaube, dass die Erwartungen so ein bisschen, ich sag mal, solider sind oder was ich so gerne hätte. Also ich glaube, als Jugendlicher war ja cool sein immer sehr wichtig.
Was bedeutet cool sein? Konkretisiere
Naja, das
das.
ist halt die Frage, ne? Das spielt ja eine Rolle, in welcher Gruppe du dich bewegst und so.
Also
Ne?
war dir wichtig, dass du cool bist oder dass der, mit dem du zusammen bist, cool
Der
bist?
wahrscheinlich auch. Und dann geht es dann um Anerkennung durch andere oder ne, in der
Ja,
Gruppe.
bin ich bei dir, ja.
Genau. Ich glaube, Aussehen, Attraktivität spielt immer noch eine Rolle. So meine ich das nicht. Aber ich glaube, damals hatten wir schon so bestimmte, ganz bestimmte Vorstellungen, wie jemand aussehen sollte. Und da ging es nicht nur um Gesicht und Haare, sondern auch Klamotten und sowas, ne? Wo ich heute denke, sehr, also einfach total oberflächlich. Und das ist natürlich auch nichts, was dann langfristig irgendwie angesetzt war. Aber naja, gut, das wusste man ja dann nie, wie sich es entwickelt. Das würde ich heute, also ist heute auf jeden Fall auch anders. Also das ist nicht unwichtig, das sage ich nicht. Aber heute sind natürlich irgendwie so, dass man halt sich auf den anderen verlassen kann, dass man also dass man selber so sein kann, wie man ist. Ich glaube, das war damals, haben wir das noch nicht so gesehen. Da haben wir auch, also ich spreche mal jetzt nur für mich, aber ich glaube, da hat man sich auch einfach sehr angepasst, wenn man jemanden gern hatte. Und das ist heute anders. Auf jeden Fall.
Und wie ist es heute? Was ist dir heute wichtig noch? Was sind die drei wichtigsten Dinge, von denen du sagst, das brauche ich auf jeden Fall, mich auf eine mögliche Beziehung einzulassen? Und davon rücke ich auch nicht ab. Da mache ich keinen Kompromiss.
Das ist eine von deinen ominösen Fragen.
Nein.
Aber ich finde die schon hart. Also da muss ich jetzt
Aber
viel
sie ist
von mir
nicht ominös, sie
preisgeben.
ist einfach nur hart.
Dass ich bin, wer ich bin. Mich nicht, also dass ich nicht anders bin, als ich bin. Und das hat mit dem anderen zu tun, hat aber auch ganz viel mit mir selber zu tun. Das fällt mir auch schwer, da arbeite ich, also muss ich oft dran arbeiten, dass ich das im Fokus behalte. Und das, also für mich ist halt einfach irgendwie so reden. Und damit meine ich jetzt nicht, wie war dein Tag, wie war dein Tag, aber so, ne, dass man halt, auch wenn es einem sicher an vielen Stellen schwerfällt, sagt, ich fühle mich gerade so und so. Das und das fällt mir gerade schwer. Oder ne, dass man das macht, auch wenn man vielleicht denkt, das könnte irgendwie den anderen, naja, verletzen. Also ich will natürlich niemanden verletzen, aber dass man halt ehrlich ist, auch wenn es vielleicht nicht immer angenehm ist. Und dass
Ja.
beide das aushalten können. Oder nicht aushalten, aber ne. Tja, und Nummer drei. Ich hatte jetzt schon wieder einen blöden Kommentar im Kopf, aber so ein knackiger Hintern ist schon wichtig. Das war ein Witz. Aber es ist schon wichtig. Aber das war jetzt natürlich nicht das, was du gemeint hast.
Das heißt, du machst immer Arschvergleich in deinen Dates, oder was?
Ja, fast bei jedem den Hintern an.
Das ist aber schon auch übergriffig.
Ja.
Aber das hat dir noch niemand gesagt.
Irgendwie nicht.
Okay.
Ja, kannst du dazu noch was beitragen?
Ja, ich war gerade dabei. Kannst du dazu noch was beitragen?
Bitte schnell, Fokus auf dich.
Also mir ist wichtig, dass dort jemand ist, der Verantwortung für sich übernimmt, für den ich nicht Verantwortung übernehmen muss. So, das hat zum einen mit mir zu tun, natürlich, ne, mit der Entscheidung, das einfach nicht mehr zu machen. Und natürlich mit dem anderen, der für sich selbst steht, was nicht bedeutet, dass er alle Sachen für sich alleine regeln muss, aber dass er einfach für die Entscheidungen, die er trifft, auch selbstständig eine Verantwortung übernimmt und nicht jemanden braucht, der ihn da irgendwie pampert. So. Und das ist mir aber auch in Freundschaften wichtig. Also das hat jetzt nicht nur was mit Beziehung zu tun, aber eben auch. Und jemand, der, naja, so wie du das auch gesagt hast, das finde ich sehr entscheidend, dass man jemanden hat, mit dem man in einen Diskurs gehen kann. Also in einen Dialog, in dem man sich austauscht und auch so im Sinne von, wie geht's denn dir wirklich? Also lass uns mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Und der aushält, dass es halt manchmal vielleicht auch unangenehm ist. Und der trotzdem in dieser Auseinandersetzung drin bleibt und sich da nicht verweigert, ne, der sich Veränderungsprozessen nicht verweigert, auch wenn sie vielleicht erstmal unangenehm sind oder er es nicht versteht oder so und es einfach ein Mann im Gespräch ist, ne, dass ich mich zeigen kann, wie ich bin, auch wenn ich manchmal vielleicht gar nicht weiß, wie ich gerade bin, aber dass ich einfach sein kann und nicht sein muss, so. Und dass der andere sich auch zeigen kann und dass es vielleicht auch Stress gibt und ätzend ist und man sich auch mal scheiße findet und vielleicht auch mal länger scheiße findet, aber dass es am Ende immer wieder um dieses, okay, was machen wir miteinander und ich übernehme Verantwortung für mich selbst und nehme die Dinge zu mir zurück und gucke, was ist es für mich, was will ich damit tun? So, das finde ich extrem wichtig und ich glaube, dass das auch etwas ist, ich kann das natürlich nicht sagen, weil ich bin noch keine 40 Jahre mit jemandem zusammen gewesen. Aber ich glaube, dass das etwas ist, was ein Paar sehr weit bringen kann, in diesem Austausch zu sein.
Also ich weiß es jetzt nicht so genau, aber ich würde halt fast, also während du das jetzt so gesagt hast, ich würde halt fast auch sagen, und erst da irgendwann, wenn das so ist, da würde Liebe dann für mich anfangen.
Aber was ist denn Liebe für dich und was ist dann das, was man am Anfang hat?
Das ist nicht Liebe. Also, ne, so Romeo und Julia Liebe.
Ha!
Das.
Ha! Zeit für ein Gedicht.
Okay.
Ich warte noch.
Okay. Ne, das ist ja, das ist total die romantische, alles verschlingende, wir bringen uns am Ende alle um, Liebe, ne, so dieses Begehren, aber das ist nicht das, wie ich Liebe definieren würde. Liebe ist eher das, nämlich an dem Moment, wo ich sage, okay, man hat eine enge Verbindung aufgrund dessen, dass man eben viel miteinander geteilt hat oder teilt, dass man einfach man selbst ist dem anderen gegenüber und man einen, in Anführungsstrichen, trotzdem liebt, trotzdem beieinander sein will, obwohl man halt auch die schlechten Seiten schon gesehen hat oder wie auch immer. Und das braucht, glaube ich, ein bisschen Zeit. Das geht nicht auf den ersten Blick.
Auf jeden Fall. Und es braucht, die Voraussetzung dafür ist, dass man mit sich selber im Austausch ist. Das, finde ich, ist die Grundvoraussetzung, dass man, naja, also dass man das, was man dann mit dem anderen macht oder was man sich vielleicht auch von dem anderen irgendwie wünscht, dass man das erstmal selber integriert hat. So dieses, ich mag mich, obwohl ich Fehler habe, Schwächen habe, Dinge nicht unbedingt immer richtig mache oder Dinge heute anders einschätze als vor 10 Jahren, wie auch immer man das formulieren will, ne? Das ist so dieses, ich habe einen Fehler gemacht und ich liebe mich trotzdem. So, und ich weiß jetzt gerade nicht, wieso ich wütend bin, aber ich mag mich trotzdem und es ist okay, dass ich wütend bin. Also so all das nicht von dem anderen zu erwarten, dass er es für einen tut, sondern es zuallererst für sich selbst zu tun, weil nur dann kann das ist meine Meinung, weil nur dann kann ein aufrichtiger Austausch entstehen, weil ich nämlich wirklich mit mir ins Rennen gehe, weil ich weiß, was gerade bei mir los ist. Und wenn ich das nicht weiß oder das so verdeckt mache, ne, eigentlich wütend bin, aber das nicht richtig zulasse und den anderen dafür hasse, weil seine Strümpfe immer rumliegen, Klassiker, oder am Frühstückstisch, weil, weiß ich nicht, ihm Essen aus dem Mund fällt oder so, dann komme ich halt nie zu einer Klärung. Deswegen sind ja auch so Probleme in Beziehungen, deswegen gibt es ja so Probleme, die über 20 Jahre existieren und die immer wieder zum selben Reibungspunkt führen, weil es nicht darum geht, was eigentlich unten drunter liegt, weil einer sich dagegen sperrt oder beide. Und dann kann man es aber auch nicht klären, ne? Und die Grundvoraussetzung, um jetzt nochmal den Kreis zu schließen, für mich ist, dass man da gut an sich selber angedockt ist und halt eben auch in einem guten, das heißt liebevoll und wertschätzenden Austausch mit sich selbst, weil dann braucht man es nicht vom anderen. Und damit ist der andere natürlich auch ein Stück weit entlastet, dass er nicht etwas also sich kümmern muss. So, weil das ist nicht seine Aufgabe. Jeder ist für sein eigenes Glück zuständig.
Ja.
Ja.
Stimmt. Ich, genau, hatte mal Freunde, die haben sich irgendwann auseinander dividiert, also getrennt. Und ein Vorwurf von dem einen an den anderen war, dass derjenige, also der andere, in dem Zeitpunkt oder zu den Zeiten, wo der Vorwerfende so in einem ziemlichen Loch war und auch depressiv und so, dass der andere sich nicht gekümmert hat. Und dass das doch die Aufgabe eines Partners ist, ne, für den anderen da zu sein. Und da habe ich tatsächlich auch, als ich das gehört habe, ich gesagt, auf gar keinen Fall. Also ja, füreinander da sein, das kann man so floskelhaft auch irgendwie in eine Beziehungsbeschreibung mit reinpacken, ne? Aber man ist doch nicht dafür da, die Depressionen des anderen aufzufangen oder was auch immer. Oder vielleicht noch irgendwie zu vertuschen, hört sich jetzt so an, ne? Aber also auf gar keinen Fall. Man kann dafür da sein, wenn derjenige von seiner Therapie erzählt oder so. Aber die Therapie selber findet ja eigentlich meines Erachtens nicht in der Beziehung statt.
Ja, und das ist ja so dieses, ich gehe den Weg mit dir, also ich bin da, aber du musst den Weg allein gehen. Ne? Also ich gehe ihn mit dir, aber du musst ihn allein gehen. So. Ich bin an deiner Seite, aber du musst es allein machen. Und das hat halt ja auch wahnsinnig viel mit den Erwartungen zu tun, die wir aneinander haben. Und also meine Erfahrung ist, dass ob jetzt im Freundeskreis oder mit mir selber auch in bestimmten Phasen meines Lebens oder auch in meinem Job, dass es oft eine Erwartung an den anderen gibt, die man selber gar nicht erfüllt. Ne? Der andere soll mich mehr wertschätzen. Ich lass es jetzt mal ein bisschen allgemein. Und wenn ich dann die Frage stelle, wie sehr schätzt du dich denn wert? Also wenn wir von der soll Blumen kaufen oder mal irgendwie ein schönes Frühstück machen oder mir sagen, dass er mich mag oder so. Ist dieses, wie oft am Tag oder in der Woche oder in einem Monat bringst du dir das selbst gegenüber? So, oder bringen sie sich das selbst gegenüber? Und dann ist echt häufig die Antwort kaum. So, dann, weswegen soll das der andere tun? Also, wofür, ne? Wenn du es nicht selbst für dich tust, welchen Grund gibt es, dass der andere das machen soll? Weil das ist ja gar nicht seine Aufgabe. Und da gibt's aber so viele Erwartungen. Der andere muss mir den Wunsch von den Lippen ablesen. Er muss wissen, wo ich gerade stehe, ohne dass ich sage, wo ich gerade stehe. Er muss wissen, wann ich sprechen möchte oder wann nicht. Und also auch wie Beziehungen zu sein haben mit dem buchstäblich weißen Schimmel und dem Prinzen obendrauf oder der Prinzessin. Und Männer müssen so sein und Frauen so. Und irgendwie dieser ganze aufgeblasene Scheiß, den keiner von uns halten kann im wahren Leben, weil er einfach nicht echt ist. Weil echt sein immer etwas mit mir jetzt hier in diesem Moment in der Gegenwart zu tun hat. Und das steht in keinem Buch oder irgendwo anders und auch nicht im Gefühl des anderen. Das ist meine Aufgabe.
Genau. Also ich weiß nicht, ob du das jetzt so schon gesagt hattest, weil ich dir nämlich nicht zugehört habe. Nein, Quatsch, aber
Spielst du Moorhuhn nebenbei oder was?
Ja, woher weißt du das? Nee, aber es erfüllt auch diese Funktion ja einfach nicht. Ne? Also diese Funktion, ne, das mit den Blumen mitbringen oder was auch immer, erfüllt ja am Ende gar nicht diese Funktion, die es haben soll, nämlich dass es einem aus irgendwelchen Gründen dann gut geht oder besser geht. Also für mich, wenn jemand diese Erwartungen hat und sagt, ja, der steht dahinter für mich ja auch immer eine Unzufriedenheit oder Unglücklichkeit, ja. Ne? Und wenn der andere dann Blumen mitbringt, erfüllt es die Funktion des, es geht mir dann besser, ja, auch gar nicht. Das geht ja gar nicht.
Das geht gar nicht, weil das, ich sag mal, das, weil der Punkt, an dem es entspringt, an dem dieses Gefühl entspringt, dass ich jemand anderen brauche, damit ich mich besser fühle, der hat ja mit mir fehlt, etwas zu tun. Und dann kommt jemand anders und versucht, etwas hineinzugeben. Und dann ist natürlich ein Punkt, kommt das überhaupt bei mir an? Also lasse ich das überhaupt durch? Und wenn ich es durchlasse, ist es ja letztlich wie draufgegossen, ne? Also es geht rein und läuft aber auch wieder raus, weil das, was mir fehlt, das hat keinen Boden, das ist ein Loch. Und da fallen Dinge durch. Das heißt, es ist immer nur eine ganz kurzfristige Variante, die vielleicht für einen Moment gilt, an dem ich meinen Wert an die Handlung eines anderen koppel. Und damit ist nicht gemeint, ich tue jemandem was Gutes und will einem eine Freude machen und bringe ihm deswegen einfach Blumen mit. Also es geht nicht darum zu sagen, ey, das soll nicht mehr gemacht werden, sondern um diese Erwartung, die wir da oft auch an den anderen haben, macht, dass es gut für mich ist. So, und das ist an vielen Stellen, glaube ich, echt ein großes Problem in Beziehungen, weil darüber nicht offen gesprochen wird. So. Und das meine ich auch mit Echtsein. Es wäre zum Beispiel viel, aus meiner Sicht, viel effektiver, genau in diesen Dialog zu gehen und zu sagen, Mann, mir fällt es auf, ja, da fehlt mir was und ich habe das Gefühl, ich erwarte das von dir. Ne? Also diese Tür zu öffnen, hat den Effekt, dass in einem sehr kurzen oder kann den Effekt haben, dass in einem sehr kurzen Zeitraum plötzlich ganz viel Nähe zwischen zwei Personen zustande kommt, weil Nähe von Nahsein kommt. Und Nahsein kann ich nur, wenn ich in Nähe gehe. So, das heißt, wenn ich Nähe zeige. Wenn ich die Tür aufmache. Und da gibt es ja tausend Begriffe dafür, Schattenseiten oder was auch immer, offenbare. Auf der anderen Seite ist natürlich auch, dass man vielleicht die Erfahrung gemacht hat, dass das oft nicht gut gegangen ist oder dass man verletzt wurde. Oder darum geht es natürlich jetzt auch nicht zu sagen, hier mit aufgerissenem, symbolisch gesehen aufgerissenem Shirt das Herz zu präsentieren in einer Situation, wo es vielleicht einfach nicht gut wäre. So, ne? Aber ja. Also was tun? Was macht man? Was macht man in solchen, was macht man, um es gut zu machen? Und was kann man vielleicht auch machen, um gut zu sich?
Ich finde es total schwierig. Also, weil es geht ja nicht darum, dem anderen alles vor die Füße zu kotzen, sozusagen. Ne? Auch das ist ja nicht so gedacht oder auch das ist ja nicht gut, aber trotzdem irgendwie zu sagen, okay, das fühlt sich gerade nicht gut an. Oder ich habe tatsächlich irgendwann mal gesagt, dass ich aus meiner Erfahrung gelernt habe, dass Beziehungen sich dahin entwickeln, dass wenn der Alltag eintritt, ne, dass man sich halt wegen Zahnpasta tut, also die Klassiker, also wegen Scheiß streitet. Und dass da dieses Verliebtsein halt irgendwann weg ist und dass das dann alles so ein bisschen, ich sage jetzt mal, rauer wird und so, wo ich halt auch sage, da habe ich große Angst davor, weil ich das auf gar keinen Fall will. Ich will nicht so eine alltagsversiffte, sagt man heute so, ne, bei allem versifft, alltagsversiffte Beziehung, wo es halt irgendwie eigentlich nur noch, wo man zusammen ist, weil man halt zusammen ist. Davor habe ich große Angst, weil ich diese Erfahrung halt einfach gemacht habe. Und ich meine, das habe ich halt irgendwann mal gesagt, das hat jetzt keine Auswirkungen, ne? Und da kann der andere auch gar nicht viel dazu sagen, außer vielleicht, ja, will ich auch nicht, keine Ahnung, ne? Aber für mich war es halt in dem Moment, also für mich war es gut, das mal gesagt zu haben, dass mich das beschäftigt. Aber wenn ich jetzt sagen würde, okay, und das finde ich noch scheiße, und das finde ich noch scheiße, und das will ich, dann geht es ja wieder in die Richtung, und jetzt kümmere dich darum, dass das alles gut wird.
Es geht ja nicht darum, den anderen hinzurichten, ne? Also, und zu sagen, und das ist scheiße, und das ist scheiße, so. Also, was soll der andere machen, wenn er das die ganze Zeit hört? Ja. So, ja. Anders formuliert, was wächst auf dieser Art von Boden, ne? Also, wie viel Lösung steckt in dieser Art der Kommunikation drin? Und wie viel hat die Art, es sozusagen denn eigentlich wirklich mit mir zu tun? Ich sage ja gar nichts über mich in dem Moment. Ich sage etwas darüber, was scheiße ist, aber unten drunter liegt ja, ich habe Angst, ich bin verletzt, ich ärgere mich über das und das. Ich, ne,
Aber das ist halt so schwer. Das
Das
ist halt
ist
so
nicht
schwer.
schwer. Das ist
Naja, man muss es halt irgendwie üben, glaube ich, zu sagen, ich habe Angst oder ich finde das. Also das sehe ich ja bei so vielen Menschen. Es ist, du sagst, es ist nicht schwer, aber wenn man das nicht kann oder noch, also kann, wenn man das nicht macht oder auch nicht überhaupt sich dessen bewusst ist, dass das eine andere Aussage ist, dann ist es schwer.
Naja, ja, aber das etwas aufrecht zu erhalten, was am Ende einen auch nicht ans Ziel bringt und was einen immer im Groll hält, ist genauso schwer. Wir glauben
Ja,
nur,
das
weil wir es
stimmt.
über Jahre irgendwie, weil wir es gesehen haben und weil wir es selber über Jahre leben, dass es eine geringere Auswirkung hat. Aber das ist nicht wahr. So, weil die Auswirkung, die das mitbringt, da gibt es dann auch also verschiedene Ventile, über die sich das irgendwie äußert. So, ne? Also ja. Natürlich macht einen das sichtbarer. Hier stehe ich mit meiner Hilflosigkeit, mit meiner Verletzung, mit meiner Machtlosigkeit, mit meinem Nichtwissen, mit meinem Gefühl, mit meinen dazu widerstrebenden Gedanken oder so. Also, ne, mit all dem, was irgendwie damit zu tun hat. Hier stehe ich als Mensch, das bin ich. So, und ich zeige dir, wer ich bin in diesem Moment. Ich kann in einer Minute ganz anders sein, aber in diesem Moment bin ich gerade das und das bringe ich zu dir. So, das macht einen natürlich vermeintlich erstmal viel verletzlicher und gleichzeitig viel sichtbarer. Aber der andere hat einfach, also bekommt ja dadurch auch die Chance, denjenigen zu sehen und vielleicht auch anders darauf zu reagieren, ne, anstatt beschossen zu werden und dann in eine Verteidigungshaltung zu gehen.
Genau, also ich weiß nicht, ob das jetzt auf jede Situation zutrifft, aber ich, also was ich halt dann auch gut finde, der ist gar nicht in dieser Situation, jetzt aktiv etwas tun zu müssen. Das reicht eigentlich, wenn der das wahrnimmt.
Es gibt zum Beispiel ein ganz cooles Tool, wie ich finde, dass man, also man muss ja auch in einem, ob man jetzt in einer Beziehung Kinder hat oder nicht, ist egal, aber ich sag mal, ab einem bestimmten Entwicklungsgrad der Beziehung geht es ja auch darum, sich Rituale zu erschaffen, um irgendwie im Gespräch zu bleiben, weil sonst, so wie du es vorhin auch angedeutet hast, die Gefahr auch groß ist, in so Alltagsschnatterer-Denken abzurutschen, ne, weil man einfach ganz unbewusst und stupide irgendwelche Sachen vor sich hin hämmert. Und ich finde, ein ganz, ganz cooles Tool ist, sich regelmäßig einmal in der Woche zu verabreden, also einen Tag zu haben, wo man sich trifft und man setzt sich hin und der eine erzählt 10 Minuten, wie es ihm gerade geht und der andere darf nichts dazwischen sagen, er darf auch nichts fragen, nothing, er hört einfach nur zu und ist da. Und nach 10 Minuten ist halt Schluss und dann erzählt der andere, wie es ihm geht. Und beides bleibt unkommentiert. Man sagt gar nichts, man sagt keine Meinung, nichts zueinander. Das finde ich ganz gut, weil das was macht, wenn man das über einen regelmäßigen Zeitraum miteinander teilt. Und weil Kommunikation im Sinne von Sprache, das ist natürlich nicht das Allheilmittel, aber es hat einfach einen wahnsinnig großen Stellenwert, wirklich miteinander zu reden. Es gibt Paare, die sind 40 Jahre zusammen und die haben sich seit 30 Jahren nichts mehr gesagt. Die sprechen Worte miteinander, aber die kennen diesen Menschen überhaupt nicht, der mit ihnen, also die Wohnung teilt. So, und das ist, finde ich, das kann keine gute Bilanz sein.
Nee, das stimmt. Das ist dieses, ja, die Gewohnheit, die, ich weiß es nicht, was, warum genau man das macht, nicht alleine sein oder, ja.
Ja, genau. Also natürlich, das ist ein Punkt, sich nicht alleine zu fühlen, ne? Das Gefühl zu haben, es ist irgendwie jemand da, auch wenn er eigentlich gar nicht da ist, weil man ihn auch gar nicht einbezieht, so. Und die Streitgespräche verlaufen ähnlich, die Gespräche am Frühstückstisch verlaufen ähnlich. Man hat sich nichts mehr zu sagen. Und das hat ja irgendwie auch sehr schnell eine Auswirkung auf den eigenen Entwicklungsstand, dass man irgendwie so abstumpft, ne? Es gibt die, ich sag mal, die neuronalen Verbindungen im Hirn, die kriegen überhaupt kein Feuer mehr. Da passiert nichts. Alles schläft ein, so. Und das kann man natürlich so machen. Keine Frage, es kann ja jeder so leben, wie er möchte, aber es ist halt eben nicht die einzige Variante. Und das ist auch was ich oft gehört habe. Im Alter ist es halt so, oder wenn man so lange zusammen ist, ist es halt so. Nein, nie im Leben. Es ist nur so, wenn ich es dazu mache und wenn ich akzeptiere, dass Stillstand zu meinem Leben dazugehört. Das ist aber nichts, was mit der Wirklichkeit im eigentlichen Sinne zu tun hat, weil die gibt's ja gar nicht, sondern Wirklichkeit erschaffe ich.
Ja, wobei das ja dann auch dieses Thema ist, ne, Liebe, und das habe ich jetzt tatsächlich auch oft gelesen, dass diese Gefühle, also diese Liebesgefühle, ja durchaus schon weggehen. Also dass das, was am Ende übrig bleibt, ja diese, ja, wie kann man das sagen, diese Beziehung ist ohne diese Verliebtheit, ne, und dass dann quasi erst nach Monaten, ich habe jetzt keinen Zeitraum mehr im Kopf, aber so nach Monaten sich entscheidet, ist das was auch ohne diese Verliebtheitsgefühle bestehen kann, ne? Und dann ist ja.
Aber diese Verliebtheitsgefühle, die bestehen ja gar nicht. Ein Verliebtheitsgefühl ist, finde ich, überhaupt nichts, was trägt. Also das ist etwas, was ein Feuerwerk in einem auslöst, weil die Hormone irgendwie in Anführungsstrichen verrückt spielen oder ne, weil alles noch so ganz aufregend neu ein Abenteuer ist. Aber es ist nichts, was trägt, weil man bestimmte Dinge ja gar nicht miteinander gemacht hat. Du hast vorhin gesagt, man ist durch dick und dünn gegangen oder durch schwere Zeiten oder irgendwie so. Das hat man, das ist ja alles nicht passiert. Und das ist aber, glaube ich, das, was einfach, wenn man es echt und aufrichtig, jetzt komme ich wieder damit, tut, was wahnsinnig verbindet.
Kurzer Themensprung, das fiel mir jetzt vorhin ein, während du irgendwie über dieses Thema sprachst, dass man 10 Minuten nur einer erzählt. Ich hatte irgendwann neulich gelesen, dass man, das ist auch so quasi, kann man versuchen, ne, aber dass man in Streitsituationen quasi, wenn man Probleme hat, da rauszukommen oder eben genau immer sich über das Gleiche streitet oder so, also so, dass man sich aufeinanderlegen soll. Weil dieser Positionswechsel schon zu einer ganz anderen Art der Diskussion oder des Streits führt. Ne? Führt. Ist wahrscheinlich schwierig, wenn man gerade richtig sauer aufeinander ist, aber ich kann mir das echt gut vorstellen. Auch wenn man es wirklich tut, ne, müssen halt beide mitmachen. Aber wenn man es wirklich tut, auch wenn man sich gerade richtig hasst, ich kann mir das gut vorstellen, dass das einiges verschiebt in
auf
so einem Streit.
Auf jeden Fall. Ja. Es gibt so auch so, ich sag mal, aus der Paarberatung auch so Interventionen, die müssen natürlich auch gut vorbereitet sein. Aber dass das Paar zum Beispiel jeweils eine kleine Wasserspritzpistole immer in der Tasche hat. Und immer wenn sie, das wird vorbereitet in der Beratung, da werden bestimmte Eckpunkte benannt. Und wenn die aus Sicht einer Person erreicht sind, dann darf man quasi mit seiner Wasserspritzpistole den anderen irgendwie anspritzen oder so, ne? Und oder
ist das nicht eher negative Konditionierung?
Nicht unbedingt, weil es dich aus dem Muster rausholt und möglich. Deswegen sage ich, es muss gut vorbereitet sein. Das kann man jetzt nicht einfach als losen Vorschlag an die Hand geben. Mhm. Aber weil es dich aus dem Muster rausholt und weil es eine Distanzierung von dem, was jetzt gerade eigentlich ist, schafft und vielleicht auch ein Stück Spaß mit reinbringt. Durch, ne, der auch dafür sorgt, dass man in einer anderen Art und Weise dann wieder aufeinander zugeht. So finde ich total sinnvoll. Absolut.
Ich finde es interessant, wie wir jetzt da so durch das Thema durch und irgendwie jetzt doch beim Streiten gelandet sind, obwohl das Thema ja heute eigentlich Liebe ist. Aber gehört natürlich auch zusammen, ist klar. Steht ja außer Frage. Ja, fand ich jetzt aber trotzdem interessant. Gehört für uns auf jeden Fall dazu anscheinend.
Na, ich finde, es gehört nicht nur dazu, sondern es ist ein extrem, also ich würde noch eine Runde weitergehen, es ist ein extrem wichtiger Bestandteil, weil Streit, was ist das? Es ist eine Form der Auseinandersetzung. Ne? Wenn ich mit jemandem streite und versuche, meine Meinung irgendwie deutlich zu machen, dann hat es irgendwie einen Grund, weil ich gerade eine Grenze ziehen will. Also ich will mich von dem anderen abgrenzen oder von einem bestimmten Thema abgrenzen oder ich möchte dem anderen sagen, dass ich eigentlich verletzt bin, mich über etwas aufgeregt habe oder was auch immer so. Und letztlich ist der Streit die Form, in einen Dialog zu gehen. Also es ist auch eine Form der Berührung. Deswegen gibt es ja auch Paare zum Beispiel, die es nur schaffen oder die wahnsinnig viel streiten und eigentlich geht es unten drunter darum, sich zu berühren. Ne? Und die Berührung, die emotionale Berührung, findet anders gar nicht mehr statt, weil sie sich nicht in der Lage fühlen, sich auf einem anderen Weg zu begegnen. Also stellen sie darüber eine Form der Berührung her. So. Und es hat ja was damit zu tun, dem anderen irgendwie zu begegnen. So. Und an sich finde ich, sich auseinanderzusetzen, total sinnvoll. Und wenn man es dann auch noch also echt macht, weil man selber für sich weiß, worum es einem gerade geht oder bereit ist, mit dem anderen herauszufinden, was jetzt hier gerade die tiefer liegende Schicht ist, dann kann das nur befruchtend sein. Und dann geht man da raus und ist für sich selbst ein Stückchen weiter. Man kann natürlich auch sich gegenseitig, ich habe vorhin gesagt, hinrichten, innerlich und den anderen irgendwie volllöffeln und abschießen und also ne, symbolisch gesehen und rausgehen und sagen, siehste, habe ich ja gewusst, Hopfen und Malz verloren, das funktioniert eh nicht und und dann wächst wieder vermeintlich Gras über die Sache und dann trifft man sich zum nächsten Streit, den man genauso abspult, weil man nicht über das redet, worum es einem geht, was einen beschäftigt.
Ich habe jetzt kurz so, aber das ist jetzt auch zu weitläufig, ne, dass ich glaube, dass die Art zu streiten, also für mich zumindest auch, was damit zu tun hat, hast du eigentlich gerade gesagt, ich sag's jetzt sicher nicht ganz korrekt, aber wie sehr ich den anderen liebe, also wenn ich jemanden gar nicht mehr mag, dann streite ich mich auch ganz anders mit dem. So, das war nur gerade meine Gedanken, das ist jetzt außerhalb des Themas, also das war jetzt so, ne, war ein bisschen weiter weg.
Ich habe zum Beispiel, wenn ich jemanden gar nicht mehr mag, dann streite ich nicht mehr. Ich werde dann still. Ich höre irgendwann auf, weil ich nicht mehr, weil das für mich durch ist. Also den Aufwand zu betreiben, oder was heißt denn Aufwand, die Energie zu investieren, um in einen anstrengenden Dialog zu gehen, in dem ich gar keinen Sinn mehr sehe, weil es keine Verbindung gibt, die betreibe ich dann einfach nicht mehr. So unterschiedlich ist das. Und deswegen finde ich, das will ich jetzt an der Stelle nochmal sagen, dass Liebe immer auch eine Entscheidung ist. Also es hat auch etwas damit zu tun, sich jedes Mal aufs Neue füreinander zu entscheiden. Und die Voraussetzung für mich ist, sich für sich selbst zu entscheiden und dafür zu entscheiden, dass ich das, was mir wichtig ist, vertrete. Und das muss nicht mit Pam sein, sondern, also das hat sich bei mir auch verändert, so, ne, sondern mit einem mir selbst gegenüber, mit einer wohlwollenden Haltung und aber dem anderen auch gegenüber, ne, also lass uns gucken, wie weit wir zusammenkommen, wie weit wir zusammen gucken können, so, ja. Und was wir daraus erschaffen können. Und lass uns das jedes Mal wieder aufs Neue tun und aber gleichzeitig auch in Frage stellen, was wir hier gerade machen.
Wobei ich jetzt gerade aktuell, weil das in Frage stellen war jetzt hier mein Stichwort, die Erfahrung gemacht habe, vielleicht aber auch nicht zu viel. Also nicht in Frage stellen, zweifeln, also nicht zu viel darüber nachdenken. Und da bist du ja durchaus jemand, der mich dann auch bestärkt. Dann hör auf deinen Bauch. Also fühlt es sich noch gut an, dann denk nicht zu viel drüber nach. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich doof sein soll, also und du auch nicht, sondern ne, also einfach so bestimmte Sachen, die vielleicht nicht so sind, wie man sie sich vorstellt. Also weil der andere zum Beispiel ziemlich weit weg ist oder so, ne? Und man dann denkt, ja, das kann ja nie funktionieren. Also ich wollte jetzt einfach mal hier in die Bresche springen und sagen, machen, nicht so viel drüber nachdenken, das lohnt sich auf jeden Fall. Und vielleicht kommt man an den Punkt, den du gerade gesagt hast, wo man sagt, das ist jetzt nicht mehr gut oder das ist nicht mehr das, was ich will. Aber wenn man das nicht macht, wird man das nicht rausfinden.
Ich finde, den größten Gewinn, den man daraus hat, na, es sind zwei große. Der eine ist, dass man sich selbst sehr, sehr, sehr nahe kommt. Das finde ich wichtig, auf das eigene Leben bezogen, in einer Selbstbegegnung zu sein und auch zu bleiben. Und das andere ist, man begegnet einem Menschen in einer sehr tiefliegenden Art und Weise. Und ich glaube, dass das etwas ist, was von unschätzbarem Wert ist, wenn einem der andere, und das gilt auch für Freundschaften, also wenn einem der andere zeigt, wer er ist, wenn er, ne, wie so eine, wir haben einen Kater zu Hause, der, so wie wahrscheinlich alle Kater oder Katzen, sich, wenn er gestreichelt werden will, ganz oft auf den Rücken legt und seine verletzliche Seite zeigt, den Bauch irgendwie, und tierisch abgeht, wenn er dann da gekrabbelt wird, so. Und das ist mega, dass der, da steckt so viel Vertrauen drin und so viel Hinwendung und Hingabe auch, dass ich denke, krass, was, also, das ist eins der großen Geschenke, die man erhalten kann, dass jemand dir seinen Bauch zeigt, seine verletzliche Seite und vielleicht auch seine für ihn gefühlt nicht schöne Seite oder für die Seite, die ich vielleicht auch selber nicht schön finde. Aber wie groß ist das, wenn jemand diese Tür aufmacht? Das finde ich toll.
Mhm.
Ich habe an der Stelle ein Gedicht beziehungsweise einen kleinen Auszug aus dem Film Chanson. Romeo und Julia. Das ist wichtig, weil der Auszug im Ursprung anders klingt, kann ich gleich nochmal sagen. Aber im Film ist gesagt worden, kein Hindernis aus Stein hält Liebe auf. Was Liebe kann, das wagt sie auch. Und im Ursprung hieß es, der Liebe leichte Schwingen trugen mich. Kein steinern Bollwerk kann der Liebe wehren. Und Liebe wagt, was irgend Liebe kann. Drum hielten deine Vetter mich nicht auf. Also, was Liebe kann, das wagt sie auch. Und das ist ja, ne, wir sind jetzt eingestiegen mit das stärkste Gefühl. Das ist ja am Ende auch so. Liebe versetzt Berge, das sind ja alles so vermeintlich polemische Aussagen. Aber in ihrer Tragweite stimmen sie.
Nur nicht so bollwerkmäßig. Aber das Bollwerk war ja hier in dem Fall das, was die Liebe nicht aufhalten konnte. Vielleicht auch das an manchen Stellen.
So, haben wir noch was?
Ich denke.
Ich habe noch was.
Was?
Fällt mir ein. Ich kann das jetzt nicht in Gänze ausführen, aber das fand ich auch sehr interessant. Also, um jetzt vielleicht auch noch mal auf dieses kein steinern Bollwerk zurückzukommen. Mhm. Es gibt eine Studie der Genfer Uniklinik, beziehungsweise die dort durchgeführt wurde. Und da hat eine, was sage ich denn? Da hat ein, ich sage jetzt einfach mal, eine Wissenschaftlerin eine Studie mit Schlaganfallpatienten durchgeführt und hat nachgewiesen, dass diese Schlaganfallpatienten sich viel besser und schneller erholt haben oder geheilt sind, also in Richtung Heilung gegangen sind, wenn sie Dinge getan haben, die ihnen Freude und bereitet haben, Schrägstrich, die sie geliebt haben. Das fand ich sehr interessant.
Ich meine, das kann man jetzt nicht so ganz allgemein auf alles runterbrechen, aber im Großen und Ganzen ist es doch so. Und dann sprechen wir jetzt nicht unbedingt von Liebe, aber es ist so oft so, dass es einfach, dass ich irgendwo durch die Gegend laufe und ich sehe irgendjemanden, der, weiß ich nicht, der irgendwas tut und man lächelt sich an und man fühlt sich danach viel besser. Neulich ist mein eines Kind hüpfend von der Schule nach Hause, also so im Hopserlauf, und mir kam eine ältere Dame entgegen, sah das und strahlte übers ganze Gesicht und wir lächelten uns an und es war, ich behaupte einfach, wir waren beide besser drauf in dem Moment. Und ne, das hat jetzt nicht direkt was mit Liebe zu tun, aber dieses in Kontakt treten, lächeln und einfach was Positives, was schön ist, zu haben, zu erleben, zu sehen, für kurz oder für lang, funktioniert doch immer.
Klar, also es braucht ja auch gar nicht viel dafür. So wie du sagst, ne? Da reicht ein hopsendes Kind, da reicht ein Lächeln von irgendjemand anderem, eine freundliche Geste,
Ja, irgendwas, was man halt liebt. Ich weiß nicht, was gerade das Beispiel war. Kunst oder irgendwas, ne? Irgendwas, was einen glücklich macht, was, ja.
Ja, und wenn man selbst glücklich ist und in einem guten Zustand, dann gibt man den anderen automatisch die Möglichkeit, Also man ist ja ein Spiegel auch, ne, dann für die anderen und in dem Sinne vielleicht auch ein, ich sag mal, ein kleiner Leuchtturm oder ein Vorbild oder wie auch immer, es demjenigen gleich zu tun.
Punkt. Also man kann da sicher noch ganz viel zu sagen, aber so grundsätzlich haben wir viel gesagt. Da hat sich tatsächlich ganz oder ein bisschen anders entwickelt, als ich das so gedacht habe, aber ich fand das total.
Das ist mit Beziehungen immer so. Am Ende kommt alles anders.
Alles anders. Sagen,
ich hab's doch gewusst.
Ja, gut, ich dann verabschieden wir uns mal.
Nein, ich habe noch ein Gedicht und wir haben noch ominöse Fragen.
Oh, Mist.
Ach, weil ich habe nämlich das Battle gewonnen.
Aber haushoch.
Ich
glaube aber, dass manche das nicht verstanden haben. Da waren Menschen dabei und ich sage das jetzt an alle, da war ich echt enttäuscht.
Also.
Das hätte ich nicht erwartet.
Um drauf zurückzukommen, du hast ja ein Video hochgeladen, ein Video. Und das haben auch einige Menschen gesehen. Das will ich an der Stelle nochmal sagen. Man muss halt auf das Herz klicken. Nur angucken, auch wenn da steht so und so viele Aufrufe. Nur für den Fall, dass das irgendwie missinterpretiert wurde, reicht nicht, sondern man muss auch auf die Herzen klicken. Aber rum wie num, es war vielleicht auch einfach nicht dein Thema. Mit Freundschaft hast du es ja sowieso nicht so. Und deswegen habe ich die erste Runde des Battles gewonnen!
Ich gratuliere dir natürlich recht herzlich. Du hast das total verdient.
Missgunst.
Missgunst.
Und deswegen darf ich dir drei ominöse Fragen stellen. Drei ominöse Fragen und wir losen das Thema für nächste Woche aus. Das musst du übernehmen heute. Du bist dran. Bist du vorbereitet?
Ja, ich bin vorbereitet und ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich habe Angst.
Gut, das ist gut so. Angst ist immer ein guter Indikator, finde ich. Es ist immer wichtig, dass Leute Angst haben.
Aber du weißt, dass ich dich liebe, ne?
Ja, ich liebe dich auch.
Ich will auch gar keinen Druck aufbauen damit.
Wovor hast du eigentlich Angst vor den Fragen?
Ja.
Ach, die sind total easy. Wirklich. Die sind, ich muss mich selber erstmal in Ominositäten eingerufen. Ich habe irgendwie für mich da gesessen und habe gedacht, was bedeutet ominös? Und ominös bedeutet unheilvoll, entweder, Schrägstrich und oder, berüchtigt, bedenklich, zweifelhaft. Und dann dachte ich, wie sind denn Fragen, die ominös sind? Bin dieser Kategorie, glaube ich, nicht ganz gerecht geworden, aber ich habe drei dabei. Und die musst du jetzt, die musst du beantworten.
Ja, ich wollte es nur jetzt nochmal zur Sicherheit sagen. Ich meine, es ist jetzt zu spät für den ersten Durchlauf. Aber wenn man sich ominöse Fragen ausdenkt, muss man schon auch einen Zylinder tragen dabei.
Während des Ausdenkens?
Ja.
Ah, okay. Geht dann einfach so eine geometrische Form, Zylinder?
Du kannst ihn auch aus Pappe ausschneiden.
Alles klar. Muss ich ein Foto davon machen?
Nein, nein, das ist nur für dich.
Ach, nur für mich. Okay, gut. Dass und ich quasi gut in, mit mir in Kontakt und Austausch bin.
Ja.
Ja, alles klar. Sehr gut. Erste ominöse Frage. Welches Gerücht sollte unbedingt über dich verbreitet werden?
Dass ich eine Superkraft habe.
Welche?
Superheldenkraft. Ich kann alles hören. Ich kann alles hören.
Okay. Alles klar.
Um alle Ecken und so.
Okay. Ominöse Frage Nummer 2. Du triffst einen sehr weisen Menschen, der dir genau eine Frage beantworten würde. Welche würdest du stellen?
Das ist ganz einfach. Wenn ein Baum im Wald umfällt und keiner ist da, macht er dann ein Geräusch.
Oh. Okay. Gut. Ja. Ominöse Frage Nummer 3. Wenn dein bisheriges Leben als Action- oder Science-Fiction-Titel auf einer Flagge stehen würde, was könnte man darauf lesen?
Tolle Frage, wirklich. Auf einer Flagge, wieso denn auf einer Flagge?
Ach, was ist ich? Keine Ahnung, ist doch egal, auf einem Haus oder
Action
irgendwo.
Action oder Science-Fiction. Fiction.
Ich hätte auch Porno nehmen können. Das habe ich dir erspart. Wenn Porno einfacher ist, kannst du das auch nehmen.
Oh Mann.
Wenn ein Baum auf mich drauf fällt, mache ich dann ein Geräusch.
Anya Rising. Ich habe keine Ahnung.
Okay, da haben wir doch schon zwei. Batwoman und Anya Rising.
Hat alles mit Batman zu tun. Ja.
Gut.
Ja.
Okay. Danke, das war's. Du kannst ein Thema für nächste Woche ziehen.
Ich möchte erstmal, dass andere Menschen diese letzte Frage beantworten, bitte. Also, wenn ihr da eine bessere Idee habt oder überhaupt irgendeine Idee habt, nicht so wie ich, euer Leben als Actionfilm, schreibt die doch mal. Das nicht würde mich echt mal interessieren.
Als Titel.
Als Action oder ja, wie würde der Actionfilm eures Lebens heißen? Über euer Leben sozusagen.
Ja.
Ja. Washing Heart.
Washing Heart?
Washing Heart. Ich muss jetzt an Abwaschen denken. Mein Hausfrauenleben, weißt du?
Okay.
Ja. Okay, okay. Dann gucken wir mal, wie ich vielleicht nächstes Mal eine Chance habe. Mit welchem Thema. Mal gucken.
Ja.
Und jetzt nochmal an alle Leute, die für dich gestimmt haben. Cool. Aber die Leute, die für dich gestimmt haben, die mich kennen, nicht so cool. Da müssen wir nochmal drüber reden. Okay, ich öffne jetzt den Umschlag. Ich habe
öffne den Umschlag.
Ach du Scheiße, Simone. Jetzt mal ganz im Ernst. Das fängt ja schon sehr emotional hier an jetzt.
Wieso? Was hast du, was hast du gezogen?
Hoffnungsvoll.
Oh. Okay.
Das ist ein Adjektiv. Ein Adverb. Adjektiv.
Und?
Wie soll ich denn dazu einen Film bringen?
Also.
Ist das der Titel für deinen Actionfilm?
Ja. Das, Hoffman's Fool wäre mein Actionfilm. Das ist das Thema für das nächste Battle. Du ein Post, ich ein Post. Mit hoffnungsvoll im Gepäck.
Mhm.
Mhm. Und der, der die meisten Likes hat, darf die nächste Runde ominöse Fragen stellen. Ich freue mich drauf. Ich bin sehr hoffnungsvoll.
Dass das gut wird? Oder
dass da wird? Irgendwas dabei rauskommt.
Ja, okay. Ich auch.
Genau. Und dann an der Stelle, es war schön mit dir, es war schön mit euch. Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Mitreden.
Danke fürs Teilen.
Und danke fürs letzte Gedicht, das jetzt kommt, oder?
Genau.
Für jetzt, heute das letzte.
Jetzt kommt für heute das letzte Gedicht. Wir wünschen euch eine fröhliche Zeit und verabschieden uns mit, wie sollte es anders sein, Rainer Maria Rilke. Ich habe das Ich verlernt und weiß nur, wir. Mit der Geliebten wurde ich zu zweien und aus uns beiden in die Welt hinein und über alles Wesen wuchs das Wir. Und weil wir alles sind, sind wir allein. That's all.
Passt ziemlich gut für unsere Folge.
In diesem Sinne, Rainer Maria Rilke hat 1875 bis 1926 gelebt und hieß eigentlich René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke. Wer genauso viele Vornamen hat, ihr seid herzlich willkommen in der nächsten Zopf- und Kragenfolge und alle die, die mit wenigen Vornamen gesegnet sind, auch.
Ich denke, es haben alle schon abgeschaltet.
Gut, ich auch. Gut. In diesem
Jo,
Sinne.
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.